Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag. Also jetzt spreche ich mit einem Genossen, und zwar es betrifft jetzt auch wieder Leipzig. Es betrifft diesmal, ich glaube, du bist von der Solidaritätsgruppe 31.12. Du musst mich korrigieren, wenn ich das nicht genau wiedergebe.
Das ist richtig.
Okay. Und zwar, wir wollen uns jetzt nochmal mit den Silvesterereignissen in Leipzig, die ja bundesweit sozusagen Wellen geschlagen haben. Also das heißt, Medien haben darüber berichtet, die Spitzen der Geheimdienste wie der Verfassungsschutz etc. pp. Haben darüber gesprochen. Viele Parteien, auf jeden Fall ist es immer noch sehr in den Medien. Es war jetzt auch gerade jetzt ist in einer neuen Ausgabe von Fokus nochmal ein ziemlich heftiger Hetzartikel erschienen. Vielleicht so am Anfang mal, was war das genau am 31.12.? Gut, Silvester feiern sehr viele. War das, also Konnewitz, das fand wohl an einer Straßenkreuzung in Konnewitz statt. Das ist, glaube ich, ein Stadtteil von 20.000 Einwohnerinnen. War das mehr eine politische Aktion oder eher so ein fröhliches Silvesterfeiern? Wie bewertet ihr das? Oder wie bewerten das die Menschen in Leipzig? Das kannst du wahrscheinlich besser als unser eins, der eben nicht in Leipzig lebt.
Ja, also Silvester am Konnewitzer Kreuz ist schon seit vielen, vielen Jahren traditionell ein ganz großes Zusammenkommen von den meisten Leuten, die dort wohnen. Und das Konnewitzer Kreuz ist die größte Kreuzung in Konnewitz, an der nach diversen Auseinandersetzungen mit der Polizei mittlerweile auch volle Videoüberwachung herrscht. Und an diesem Jahr sind wieder viele hundert, wenn nicht sogar mehrere tausend Leute zusammengekommen, um dort gemeinsam Feuerwerk zu zünden, Sekt anzustoßen. Und da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Auseinandersetzungen kam mit der Polizei, die damals noch kaum präsent war, ist die Strategie der Leipziger Polizei seit dem letzten, wenn nicht sogar seit dem vorletzten Jahr, dort mit einem massiven Polizeiaufgebot aufzuwarten, um jegliche Ausschreitungen von Anfang an zu unterbinden. Und so kam es, würden wir sagen, wie es kommen musste. Hohe Präsenz der Polizei, viele Feiernde, viele Leute, die keinen Bock auf die Polizei haben, da diese durch ihr aggressives Auftreten im kompletten Viertel sowieso schon verhasst ist. Und wann und wie genau das dann begonnen hat, wird ja von den Boulevardmedien recht reißerisch an diesem einen Einkaufswagen festgemacht, der dann brennend übers Kreuz gerollt sein soll. Wir würden dagegen sagen, dass die Anspannung von Anfang an in der Luft lag. So wurde uns das von vielen Seiten erzählt. Und ob es nun dieser Einkaufswagen war oder nicht, ist am Ende auch hinfällig.
Vielleicht kurz zur Ergänzung. Ich glaube, das ging ja nicht nur Silvester los. Ich glaube, die Hubschrauber, die waren schon tagsüber, also nachmittags sozusagen im Viertel, ne, donnerten da rum. Und ne, das ist so der eine Punkt. Und ich glaube, wir müssen dann nochmal drauf. Also einmal dieser Einkaufswagen, da wurde ja kolportiert, also von den Bullen und ihren Lakaien oder von ihren Medien auf jeden Fall kolportiert, der sei auf die Polizei zugeschoben worden, was einfach stimmt. Der wurde, das konnte man dann auch sehen, eben am Rande. Aber das war ja nicht nur das, sondern es fing ja ganz heftig an. Also es wurde ja gleich kolportiert, ein Beamter sei schwer verletzt, aber das kannst du vielleicht ein bisschen genauer sagen.
Genau, nachdem die Auseinandersetzungen wie auch immer angefangen sind, die Polizei behauptet, wie gesagt, es läge, wäre von diesem Einkaufswagen mit einem kleinen Grüppchen ausgegangen, hat sich das, und das ist für uns der entscheidende Punkt, ganz schnell auf alle Anwesenden ausgebreitet. Uns wurden sehr viele Berichte zugetragen von Leuten, die gesehen haben, dass alle möglichen, die vorher noch gefeiert haben, dann Flaschen auf die Polizei geworfen haben und das so sehr recht schnell um sich griff. Und während dieser Zeit ist die Polizei immer wieder mit Stoßtrupps reingegangen und hat versucht, einzelne Personen festzunehmen. Und bei einer dieser Festnahmeversuche muss wohl dann dieser Angriff auf den viel umsagten, diesen Mordversuch, der muss dann stattgefunden haben.
Wichtig ist einfach, es war kein Mordversuch, sondern also eine Notoperation, so wurde das kolportiert. Ja, ich meine, es ist nicht zum Lachen, sondern ich denke, das war wahrscheinlich so diese Hetze, um auch den ganzen, das einfach zu legitimieren, den Vorgang und auch die daraus resultierenden Verhaftungen und Kriminalisierung. Ich glaube, das ist so der Punkt und das ist zumindest dann, ja, da, das konnte zumindest sozusagen widerlegt werden. Ich sage das mal so, ne? Also das war eine, er hat da was am Ohr gehabt und das war's dann. Also der ist dann am nächsten Tag gleich wieder entlassen worden. Also das ist natürlich also die Desinformation hat natürlich erstmal auch gegriffen. Das war ja sozusagen die erste Nachricht, die dann auch ziemlich rumging, ne?
Und es handelte sich nicht nur um Desinformation, sondern um gezielte politische Propaganda von Seiten der Polizei, was man zum Beispiel dadurch sehen kann, dass die Pressemitteilung sehr kurz nach den Geschehnissen online ging von Seiten der Polizei und dass die komplette Aufmachung erstaunlich gut vorbereitet schien. Insofern gehen wir davon auch mit Blick auf die Indymedia-Demo, auch mit Blick auf die Bürgermeisterwahlen, mit Blick auf die allgemeine Situation in Connewitz und in Sachsen, dass damit gerechnet wurde und dass es politisch für das konservative Lager natürlich sehr günstig war.
Ja, wahrscheinlich auch für das sozialdemokratische Lager, weil es ging ja hin, dass das eigentlich alle Parteien einschließlich der Linkspartei dann mehr oder weniger nachher eingeknickt sind. Ich meine, das ist dann eher noch eine Debatte über diese Parteien. Also, aber auf jeden Fall, das ist keine vorbereitete Aktion. Es gab ja ähnliche Sachen teilweise auch in Hamburg, als es eine Farbattacke gegen Grote gab es auch eine Desinformation oder eine Diffamierung. Also das heißt, generell wird der militante Widerstand, der eben nicht an Rechtsstaat und Demokratie glaubt, beziehungsweise es weiß, ausgegrenzt und natürlich auch sehr stark kriminalisiert. Und ich denke, wenn man sich das jetzt so anschaut, es wurden, glaube ich, erstmal ein Dutzend Leute verhaftet, stimmt das? Und dann waren nachher nur noch drei oder vier. Das stimmt, glaube ich, auch so. Und dann gab es einen Hungerstreik. Das war von Nestor. Ihr habt ja sozusagen das als Solidaritätsgruppe begleitet. Vielleicht könntest du mal kurz sagen, was dann so genau passiert ist mit diesen verhafteten Menschen.
Genau, also ein Großteil der Verhafteten wurde direkt nach 36 Stunden, war der letzte, entlassen. Direkt in Anführungsstrichen, das war natürlich auch absolut nicht im Verhältnis. Und vier wurden weiterhin in Untersuchungshaft gelassen. Einer von ihnen kam durch eine Aussage plus Entschuldigung bei der Polizei eine Woche darauf frei.
Das war das dieses Schnellverfahren?
Oder? Ganz genau.
Genau, also das trotzdem war es natürlich ein Schnellverfahren, das muss man sehen, auch wenn er sich dann entschuldigt hat, glaube ich noch. Also entschuldige.
Und dann gab es drei Untersuchungshaftgefangene. Das war der Punkt, an dem wir uns zusammengefunden haben, um vor allem diese zu unterstützen. Und nachdem wir Kontakt aufnehmen konnten, hat uns dann am 17. Januar ein Brief erreicht von einem der Gefangenen mit dem Pseudonym Nestro. In dem Brief hat er erklärt, dass er den Hungerstreik begonnen hat und damit fordert, dass er und die beiden anderen Gefangenen entlassen werden. Und dass es eine politische Aufarbeitung der Silvesterereignisse gibt, um zu zeigen, dass die Polizei extrem brutal und ohne jedes Maß gegen die Feiernden vorgegangen ist.
Und das Erfreuliche ist ja, dass einmal war es so, dass dieser Hungerstreik erstmal sozusagen, die Anstalt hat gesagt, es gäbe keine Gefangenen im Hungerstreik, so, ne? Aber das wurde das gab es auch früher schon bei Hungerstreiks bei der Gefangenen aus der RAF, dass da das ignoriert wurde. Aber auf jeden Fall habt ihr durch eure Öffentlichkeitsarbeit, wurde das bekannt, wurde das zumindest auf Indymedia unter anderem gepostet. Und das Erfreuliche war dann einfach, dass dieser Nestro nach sechs Tagen, muss mich korrigieren, nach sechs Tagen wieder freikam.
Tatsächlich nach sechs Tagen. Und man muss auch sagen, er hat sehr geschickt angestellt. Dadurch, dass er anonym gehalten hat, konnte die Justiz, die Gefängnisverwaltung, seinen Hungerstreik nicht so schnell brechen. Es gab auch an uns dann als Solidaritätskomitee von allen möglichen lokalen Medien Anfragen. Und indem er das anonym gehalten hat, hat das natürlich auch einen höheren Druck auf die Justiz ausgeübt, damit irgendwie umgehen zu müssen. Zusammen mit den Untersuchungshaftgründen für Nestro, die sowieso kaum vorlagen, das war alles bei den Haaren herbeigezogen, musste dann die Justiz feststellen, dass sie diese Untersuchungshaft nicht halten kann, beziehungsweise, dass sie bei einer Haftprüfung richtig, richtig schlecht dastünde und genau, hat dann den Gefangenen einen Tag vor der Haftprüfung entlassen.
Darf ich nochmal nachfragen, warum war das klug, dass er das anonym, also das heißt nicht mit richtigen Namen, oder ich habe es nicht genau verstanden?
Genau, er hat sich nur dieses Pseudonym gegeben und die Gefängnisleitung konnte so nicht den einen Hungerstreikenden isolieren, da ein Hungerstreik ja erst frühestens nach einer Woche sich bemerkbar macht körperlich und davor überhaupt nicht feststellbar ist von außen. Die Justiz hat dann die Gefängnisverwaltung hat dann auch alle möglichen Gefangenen befragt, denen auf den Grund zu gehen, natürlich erfolglos. Genau. Und vermutlich hätte der Gefangene mit seiner Haftprüfung auch seinen Namen öffentlich gemacht. Allerdings wäre das dann schon eine Woche gewesen und das wäre der Zeitpunkt, wo es körperlich messbar gewesen wäre oder sichtbar.
Gut, ihr habt ja gesagt, Teilerfolg, er hat zumindest erkämpft, dass er früher rausgekommen ist, dass das also auch, dass überhaupt, also nach dieser Hetze, das hat der, ich denke, wenn du sagst, das war vorproduziert sozusagen, die Desinformation, die Hetze, also damit die Verhafteten oder die Festnahmen legitimiert wurden, hat er das auf jeden Fall erkämpft. Der Punkt ist natürlich, er hat ja gefordert, dass alle vier rauskommen. Was ist mit den weiteren dreien, die jetzt noch, die noch inhaftiert sind?
Es sind noch zwei drin, da ja der vierte Gefangene durch diese Einlassung mit dem Schnellverfahren direkt rausgekommen ist. Und die beiden Personen kann Nestro leider nicht mehr unterstützen, da er jetzt raus ist und von draußen der Hungerstreik leider nicht so richtig effektiv ist. Wir unterstützen die beiden weiterhin. Gerade müssen wir erstmal sehen, welche Möglichkeiten uns offen stehen und welche Möglichkeiten sie nutzen wollen. Genau. Und wir können wahrscheinlich in wenigen Wochen auch mehr dazu sagen. Gerade ist es noch sehr vage.
Ihr habt also auch mit denen, könnt ihr das so sagen, also auch Briefkontakt oder sowas ähnliches, ne?
Genau.
Genau, das ist ja, ich glaube, anders geht es auch gar nicht so aus Erfahrung mit Gefangenen. Da muss eine Kommunikation...
Bedauerlicherweise nicht. Deswegen sind auch die Absprachen so langsam.
Es gab ja auch einige Solidaritätsaktionen. Ich glaube, in Halle habe ich gehört, es gab, glaube ich, auch ein Feuerwerk. Ich glaube, das hing auch damit zusammen. Ihr habt es auf jeden Fall bekannt gemacht. Die Frage ist ja so, dass Leipzig sozusagen neben Hamburg und Berlin sozusagen als das autonome Zentrum diffamiert worden ist. Es spricht da nichts gegen autonome Zentren, aber es ist natürlich nur der Aspekt der Kriminalisierung der Festnahmen. Gibt es noch weitere Menschen, die wegen politischen Delikten inhaftiert sind bei euch in Leipzig?
Gerade haben wir Kontakt zu einem weiteren, der unterstützt wird von Genossinnen. Das ist Ayman. Ayman wurde im Juli festgenommen bei einer versuchten Abschiebeverhinderung und sitzt seit jetzt über 6 Monaten in Untersuchungshaft. Sein Prozess sollte im Januar sein, allerdings sind das mehrere Verhandlungstage und gerade müssen erstmal die ganzen Polizisten befragt werden, die sich alle im Gerichtssaal widersprechen. Deswegen ist auch gerade noch nicht ganz abzusehen, wann er aus der Untersuchungshaft rauskommt.
Aber er ist seit einem halben Jahr drin, ne?
Genau, und festgenommen wurde er als ein, Paradegefangener, als sich 500 Leute gemeinsam gegen eine Abschiebung gewehrt haben auf der Eisenbahnstraße. Ein wunderbarer Moment, ich meine, das war der 9. Juli.
Also es war eine antirassistische Demo und rigide Flüchtlingspolitik und Menschen, die da solidarisch sind, wird jetzt dieser eine Mensch halt eingesperrt. Gab es noch 129 Verfahren oder ist das momentan, wisst ihr da was zu? Könnt ihr da was dazu sagen bei euch in Leipzig?
Gerade können wir nichts dazu sagen, da uns nichts Entsprechendes bekannt ist. Es gab mehrere 129 Verfahren in der Vergangenheit in Dresden und Leipzig. Genau. Da allerdings jetzt einzusteigen, würde nochmal ein sehr großes Fass aufmachen.
Okay, ich denke, das können wir vielleicht mal nachholen. Vielleicht zum Schluss nochmal, wir hatten ja also einmal über das Links-Unten-Verfahren gesprochen, wir hatten jetzt über die Silvester-Aktion beziehungsweise über die Kriminalisierung gesprochen. Habt ihr eine so eine Einschätzung, warum das jetzt so heftig war? Also vielleicht, ihr habt ja schon Andeutung gemacht, aber könnt ihr vielleicht zum Schluss als Resümee nochmal da was zu sagen?
Naja, wir erleben seit mehreren Jahren in Leipzig, in Sachsen eine autoritäre Formierung von verschiedenen konservativen und rechten Kräften. Und das geht damit einher, dass die Polizei zunehmend dominanter und restriktiver auftritt, zunehmend brutaler und auch zunehmend in so einer rechten Blase sich befindet. Es gibt viele Fälle von Nazis oder von geouteten Nazis im nahen Umfeld der Polizei, der Justiz. Und die Bestrebungen laufen zumindest in Leipzig sehr stark darauf hin, so eine kleine linke Blase, die vor allem in Connewitz verortet wird, zu isolieren und zu delegitimieren und das gerne auch mit brutaler Gewalt. Gleichzeitig wiederum noch mehr Polizei, noch mehr autoritären Staat zu legitimieren. Und das sieht man zum Beispiel an den Wahlkampfthemen von dem aktuellen Bürgermeister Anwerbern, aber auch schon in der Landtagswahl vor einigen Monaten.
Ja, also okay, ich denke, das lassen wir jetzt mal so stehen. Wenn du jetzt nichts mehr sagen willst, würde ich gerne dieses Gespräch beenden. Okay, dann nochmal viele Grüße und ich denke, wir werden demnächst mal in einer der nächsten Sendung mal, wenn es da was Konkreteres gibt, einmal zu diesen Menschen, der wegen des Rassismus immerhin seit über einem halben Jahr in Haft ist und über die 129 Verfahren in Leipzig, weil es gibt ja auch in anderen Städten ähnliche Kriminalisierung, nicht gleich 129, Gefährder etc. pp. Oder in Hamburg sind ja auch Leute inhaftiert. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, das auch umzudrehen, das nicht nur zu benennen, sondern auch offensiv dann einfach auch ja, politisch anzugreifen. Okay, ich bedanke mich.
Ich habe tatsächlich noch eine kleine Korrektur. Ja? Es gibt ein 129a-Verfahren laut Verfassungsschutzbericht. Allerdings ist noch ganz vage, gegen wen oder was sich das richtet.
Also das heißt auf gut Deutsch, es ist anonym. Also nur soweit.
Es geht aus von dem Angriff auf das BGH in der Silvesternacht 2018-2019. Mhm. Also das ist ein Gericht, das damals von einer Gruppe mit BekennerInnen-Schreiben angegriffen wurde. Mhm. Und trotzdem können wir natürlich nicht sagen, dass sie nur das damit wollen. Wir denken, sie wollen in die linke Szene vorstoßen. Sie brauchen Mittel, um in diesen autonomen Sumpf, in denen sie keinen Einblick haben, irgendwie einen Fuß zu fassen. Die Mittel können sie einerseits mit dem 129a-Verfahren bekommen und andererseits mit den neuen Methoden, die ihnen das Polizeigesetz gibt, das seit dem 01.01.2020 in Kraft gesetzt ist. Genau, man denke an Orwell.
Okay, es wird allerdings auch real. Okay, in dem Sinne, ich bedanke mich für die Zeit und ich denke, bis nächstes Mal vielleicht dann noch mit besseren Nachrichten. Okay, ciao.
Vielen Dank.